Willkommen zur 83. Ausgabe des Megapixel-Foto-Podcasts. Mein Name ist Rainer, heute am Sonntag, dem 15. September 2019, und ich hoffe, ihr hattet eine gute Woche und es ist euch gut ergangen. Wie ihr im Titel zum Podcast schon gesehen habt, geht es heute um den Verkauf meines EOS M-Systems und dem Kauf eines neuen Systems. Wer den Podcast verfolgt, der wird ja festgestellt haben, dass ich in der letzten Zeit immer öfters davon gesprochen habe, das EOS M-System loszuschlagen und ein anderes System zu kaufen. Grund dafür war meine Unzufriedenheit mit der M-Serie, aber dazu kommen wir später. Beginnen wir erstmal mit Kamera-News und der Gerüchteküche, und da ist die Woche nicht sehr viel passiert. Interessant war, um einen Aspekt rauszugreifen, das Announcement von Fujifilm für die neue XA7, der Nachfolgerin der XA5. Dabei handelt es sich um die Einstiegsserie der Fuji X-Serie, und diese Modelle haben, so wie ich das sehe, keinen X-Trans-Sensor, der für die größeren Modelle, also der X-T3, X-T2 und der X-Pro-Serie zur Verfügung steht. Die haben die nicht und kommen damit auch ein bisschen mit reduzierter Bildqualität einher, wobei es trotzdem recht attraktive Pakete sind, die da geschnürt werden. Wir können ja mal im Einzelnen mal reingucken. Da wäre bei Fuji erstmal das Design, was ich als sehr gelungen erachte für eine Einstiegskamera. Also das sieht sehr retromäßig aus, sehr edel, ein bisschen Platinoberfläche bei den Bildern, die ich sehe. Zumindest das Finish ist so, sieht sehr toll aus. Was sie auch gemacht haben, die haben den Touchscreen, den es jetzt gibt, der wurde klappbar gemacht zur Seite. Fand ich auch sehr gut. Ähnlich wie bei der Canon EOS M50 kann man ihn zur Seite klappen, kann sich selbst dabei filmen oder aufnehmen. Klasse Sache für eine Einstiegskamera. Und das Display an sich ist etwas größer geworden. Statt 3 Zoll wie die üblichen Displays hat es nun 3,5 Zoll. Das Vorgängermodell, die XA5, kam im Februar 2018 raus zu einem Preis von 600 Euro. Die neue kommt im Oktober raus zum Preis von 750 Euro. Gleich geblieben ist die Auflösung von 24 Megapixel, ist im APS-C-Segment Standard, bis auf Canon, die in Zukunft da ein bisschen abweichen werden, nämlich auf 32,5 Megapixel aufstocken werden. Aber hier 24 Megapixel durchaus ausreichend, 6 Bilder pro Sekunde für ein Einstiegsmodell auch ausreichend. Was man gemacht hat, man hat natürlich die aktuelle Prozessor- und Sensorengeneration verbaut. Das heißt, das hat nichts mehr mit dem zu tun, was in der XA5 verbaut wurde, sondern hier gibt's andere Eigenschaften. Unter anderem, man hat die, wie typischerweise bei allen aktuellen Kameras, die 4K-Auflösung hinzugefügt für Video mit maximal 30 Bildern pro Sekunde. Und aber nur mit 900 Sekunden Aufnahmedauer, das heißt 15 Minuten, was für Einstiegskameras, wenn man jetzt filmt, in der Regel langt. Man darf halt nicht lange Sachen filmen, lange Dokus, lange Interviews etc., wo man nicht unterbrechen kann. Da wird es dann halt schwierig, da braucht man eine andere Lösung. Aber an sich sind die 900 Sekunden für jemand, der hauptsächlich fotografiert, kein Problem. Ein bisschen nachgelassen hat der Akku, der soll angeblich schwächer sein, der reicht nur für 270 Bilder. Das Vorgängermodell hat das Doppelte erreicht. Es gibt die üblichen Schnittstellen, wie beim Vorgänger auch, mit löblicherweise Mikrofonanschluss. Und das Display hat eine Auflösung von 2,760 Millionen Bildpunkten. Das ist mehr als doppelt so groß wie das Display der vorhergehenden Variante. Aber wie gesagt, das ist auch 3,5 Zoll statt 3 Zoll. Das heißt, die Bildbeurteilung damit sollte besser funktionieren. Man hat es natürlich noch nicht im echten Leben gesehen, aber ich denke mal, das deutet darauf hin, dass gerade Fuji das Ganze für Einsteiger ein bisschen freundlicher machen will. Das sieht man auch am Preisgefüge. Mitkommt die Kit-Optik, die ich persönlich für nicht ganz so gut halte, aber immer noch hinreichend für ein Einstiegsmodell. Aber da kann man ja aufrüsten, wenn man möchte. Die Kamera hat keinen Bildstabilisator, man braucht also einen Stabi in der Optik, wenn man das möchte. Und an sich ist die Kamera sehr gut gestaltet. Belichtungszeiten gehen bis 1/32.000 Sekunden, wie der Vorgänger auch. Es ist ein Blitz eingebaut, ein Blitzschuh ist auch vorhanden. Also die Standardausstattung ist gegeben. Um sofort loszulegen, die Kamera wiegt nur 320 Gramm betriebsbereit, ist etwas leichter als der Vorgänger. Fuji verspricht, dass das Bildrauschen besser geworden ist, um eine Blendenstufe besser. Und natürlich gibt es die beliebten Filmsimulationen von Fuji, also Velvia, Astia, das Chrome, das man zur Verfügung hat, ist auch sehr schön, schönes Feature. Braucht man nachher nicht in der Bildbearbeitung machen, wenn man den möchte. Und an sich ein sehr attraktives Paket und auch optisch sehr ansprechend, ist halt für Einsteiger gedacht. Aber da macht es seine Sache gut. Die meisten Fuji-Anhänger sind halt Anhänger des X-Trans-Sensors. Den hat man hier halt nicht. Ist halt so die Einstiegsdroge. Aber warum nicht? Also gut gelungen, ganz okay gemacht. 24p-Modus für Video hat man auch hier, habe ich nachgesehen. Im Gegensatz zu Canon, die das ja in der Entry-Level-Serie komplett aussparen. Also ein schönes Geschenk für Weihnachten, für Einsteiger, wenn man nicht weiß, was man schenken soll und hat einen fotografisch interessierten Menschen in seiner Umgebung. Ist zwar relativ teuer für ein Geschenk, aber für Familienangehörige, die damit beginnen wollen, warum eigentlich nicht? So, kommen wir nämlich zum zweiten Punkt. Ich habe eben bei Canon geredet, jetzt reden wir mal über ein Gerücht, nämlich die Canon EOS M200 soll in Kürze vorgestellt werden. Ihr habt bestimmt mitbekommen, die EOS M100 wurde in den Elektronikmärkten verramscht, teilweise für 300 Euro, inklusive Kit-Optik. Und die M200 rüstet auf. Gerüchteweise soll auch hier der 32,5-Megapixel-Sensor zum Einsatz kommen, wie in der EOS M6 Mark II, was natürlich ein Hammer wäre, aber das ist natürlich nur eins der positiven Dinge. Es gibt auch ein paar negative Dinge zu berichten. Und da wären wir wieder bei den Filmeigenschaften. Man hat zwar 4K ergänzt, aber man hat wieder den 24p-Modus rausgelassen. Man will also anscheinend wirklich die Anwender zwingen, wenn man den 24p will und ein paar fortgeschrittene Features, dass man Richtung EOS-R-System geht. Anders kann ich es mir nicht vorstellen. Weitere Spezifikationen sind nicht bekannt. Natürlich sollte klar sein, dass dieses Modell unterhalb der EOS M50 rangiert. Das heißt, die können nicht mit den Spezifikationen über die M50 gehen. Das wird natürlich ein bisschen schwierig werden, das genau abzugrenzen. Man muss aber eins sehen, ähnlich wie bei der Fuji XA7, der Entry-Level-Markt ist der größte Markt. Also auch wenn wir Enthusiasten immer in dem Mid-Range-Bereich sind oder drüber uns umschauen, der größte Markt, der ist derzeit Asien, Osteuropa, Indien und so weiter und China. Als größter Teil von Asien, dort ist dieser Entry-Level-Markt, also EOS M50 und niedriger, und das ist der größte Markt. Damit macht Canon und auch alle anderen Anbieter das meiste Geld bisher. Das ist vielleicht auch der Grund, warum Sony zum Beispiel bei den Alpha so lange an den alten Modellen festhält und diese im Markt behält, wie die Alpha 6000 oder die 6300, die auch schon ein paar Jahre da ist. Das wird immer noch produziert und verkauft, weil da einfach große Stückzahlen unproblematisch verkauft werden können. Die Produkte sind relativ ausgereift. Also insofern ist das für die Hersteller nach ein paar Jahren wirklich eine Cash-Kuh, die da gemolken werden kann. Also hier wird im Entry-Level-Segment von allen Herstellern vermutlich in der Zukunft weitere Modelle geben. Und im Kompaktkamera-Segment, wie gesagt, da sieht es halt ein bisschen mauer aus, aber da sind eher die Smartphones am Zug. Das hatte ich in einem Podcast, in einer Folge schon mal thematisiert. Gut, kommen wir zu dem eigentlichen Hauptthema heute, nämlich dem Verkauf meines EOS M-Systems. Hängt ein bisschen mit dem Announcement von der EOS M200 zusammen und auch insbesondere mit dem Announcement von der EOS M6 Mark II. Ja, und ich hatte ja schon früher darüber gesprochen, dass mich das EOS M-System mit der Zeit ein bisschen enttäuscht hat. Das liegt nicht so sehr an dem Gerät selbst, an der M50, die ich gehabt habe. Da gab es ein paar enttäuschende Punkte. Das enttäuschende Punkt an dieser Hardware war, war eigentlich, dass dieser Crop-Faktor im 4K-Videomodus mich ziemlich genervt hat. Das war so ein Punkt. Der Rest der Kamera war eigentlich soweit okay, war sehr gut bedienbar. Die Menüs waren sehr gut, war klein, praktisch, leicht, war okay. Ein weiterer Punkt, der mich gestört hat, waren die nativ erhältlichen Optiken im EOS M-System. Was Canon wohl macht, die fokussieren sehr bei Optiken auf das EOS-R-System und bauen das dort aus. Das M-System wird ein bisschen stiefmütterlich behandelt, also das, was nativ erhältlich ist, ist nicht sehr groß, das Angebot, und auch nicht sehr gut. Es gibt auch keine Dritthersteller, die da eventuell einspringen würden, wie Sigma oder aber Tamron, um dort sehr, sehr gute Optiken auf Prime-Niveau und so weiter herzustellen. Canon denkt anscheinend, dass in diesem APS-C-Segment sich keine Semi-Profis oder Ambitionierten herumtreiben, sondern das sind halt Leute, die halt mal Bilder machen ab und zu. Und da muss man in Optiken nicht sehr groß investieren. Anders kann ich es mir nicht vorstellen. Ich habe jetzt auch keine Roadmap gesehen, wo jetzt EOS M großartig gepusht werden würde, was Optiken angeht. Insofern glaube ich nicht, dass da in der Zukunft viel passiert. Wir haben jetzt hier eben gesehen, die M200 wurde angekündigt, aber das war es dann wohl auch. Also neue Optiken habe ich jetzt nicht gesehen. Wenn ihr da irgendwo eine Spur habt, sagt mir Bescheid, dann würde ich das korrigieren. Aber Stand jetzt, heute am Sonntag, habe ich da nichts Großartiges in der Pipeline gesehen. Was mich auch gestört hat, war das Announcement der EOS M6 Mark II und da das mit dem Aufdecksucher und den Features, das hat mich auch ein bisschen enttäuscht. Das hätte man anders lösen können mit einem eingebauten Sucher. Aber gut, das ist halt der Weg, den Canon geht. Den Sucher gibt es ja schon länger. Wenn man die Preise dann addiert zwischen Kamera und Suche und alles drauf, da kommt man doch auf einen höheren Betrag. Da gibt es leistungsfähigeres im Markt. Das muss man wollen. Ich wollte es jetzt nicht. Und ich habe mich halt gefragt, im M-Segment, wenn ich dann weiter damit arbeite, wie sieht es denn aus? Bekomme ich rechtzeitig neue Optiken oder auch von einem Dritthersteller Optiken? Und bekomme ich mal eine höherwertige Kamera? Das ist eben nicht abzusehen. Also dachte ich mir, okay, in dem Moment musst du dich entscheiden. Dann habe ich das System einfach jetzt mal diese Woche verkauft. War bei einem Fotoladen, habe mir ein Angebot machen lassen. Das war soweit okay. Ich habe mir einen Preis gesetzt, was ich für das Equipment wollte. Das haben die auch bezahlt, so halbwegs. Man muss immer bedenken, die wollen auch noch Geld verdienen. Habe das Equipment verkauft und habe mir eine neue Kamera dort direkt gekauft. Da hat man mir auch einen guten Preis gemacht. So gut ich Canon finde, insgesamt auch im EOS-R-Segment oder in anderen Segmenten, finde ich sie jetzt im M-Segment relativ schlecht. Das wird stiefmütterlich behandelt. Und wie gesagt, ich sehe da keinen Improvement von denen. Und deswegen habe ich jetzt entschlossen, raus mit nach anderthalb Jahren und mir ein neues System gekauft. Insbesondere auch, weil Canon diesen 24p-Modus, ich filme ja zurzeit so 50% meiner Zeit fotografiere ich, 50% beschäftige ich mich mit Film. Da hätte ich den schon ganz gern, wenn ich denn nun Geld ausgebe für eine Kamera. Und die M50 hat diesen 24p-Modus zwar, aber ich will ja nicht nur mit der M50 fotografieren. Ich hätte gern Backup-Body irgendwann und so weiter. Da gibt es halt nichts, das mir irgendwie entgegenkommen wird in dem Bereich. Also habe ich es verkauft. Das ist so die Kurzfassung des Ganzen. Wie gesagt, von der Bedienung der Kamera und dem Rest war ich ganz okay, war ganz angetan, bis auf den Crop-Modus und dem fehlenden Dual-Pixel-Autofokus bei 4K. Das hat mich auch ein bisschen genervt. So, deswegen habe ich mich entschieden und wer den Podcast verfolgt, der hat bestimmt schon gemerkt, wohin die Reise geht bei mir. Ich habe mir eine Sony Alpha gekauft und zwar eine Sony Alpha 6400 mit dem 18-135 Objektiv im Kit. Dafür habe ich einen guten Preis bekommen. Wie gesagt, das andere in Zahlung gegeben. Ich hätte es auch bei eBay verkaufen können, nur ehrlich gesagt, unter uns habe ich keine Nerven auf eBay momentan. Fotografieren, reinstellen, Mails beantworten. Ich hätte das ja alles getrennt verkauft, Optiken und Body mit Kit-Objektiv und so weiter. Also nee, da hatte ich jetzt keine Lust drauf und der Preis war durchaus okay. Also raus mit. Und die Sony Alpha gekauft, die habe ich seit gestern hier liegen, ist geladen. Ich habe ein paar Grundeinstellungen gemacht und da möchte ich jetzt mal drauf hinkommen, warum es die Sony Alpha geworden ist. Das war einfach die Preis-Leistung, die dahinter steht. Ja. Bei der Alpha 6400, die kostet inklusive der Kit-Optik 950 Euro sowas. Mit dem 18-135, so knapp über 1200 Euro hat man mir angeboten. Das ist durchaus okay für das Gesamtpaket. Und dort habe ich natürlich, was die Features angeht, eine ganz andere Hausnummer als derzeit bei anderen Kameras in dem Segment. Auch bei Fuji, deswegen habe ich Fuji nicht gekauft. Also wichtig war verfügbare Optiken für mich und da gibt es eben von Sony, Zeiss, Sigma, Samyang etc. gibt es Optiken, selbst von so Anbietern wie Valimax gibt es Optiken. Das liegt aber daran, dass diese Alpha-Serie und das Bajonett eben schon seit Jahren auf dem Markt ist. Die Kamera ist für Fotografen wie für Filmer sehr gut geeignet. Was mir sehr gut gefallen hat, sind die Autofokus-Features der Kamera. Die sind wirklich exorbitant gut, das war einer der Hauptgründe. Und was natürlich ein bisschen negativer ist, ist die Bedienung, die Umstellung. Die Menüs sind nicht ganz so logisch wie bei Canon. Und da muss ich mich halt erst einarbeiten, sehe ich aber kein größeres Problem. Die Kamera hat so viele Einstellungen, dass man eigentlich erschlagen wird, wenn man das erste Mal in die Menüs geht. Mit ein bisschen Arbeit, ein paar YouTube-Videos und Texten im Internet lässt sich das aber relativ gut lösen. Und jetzt die Kerneinstellung habe ich gemacht, die Modi angepasst, Funktionstasten programmiert. Jetzt gehe ich heute mal auf Tour und fotografiere mal. Und sowohl in RAW wie in JPEG, ich denke, das wird mich nicht vor größere Probleme stellen. Habe ja schon mehr Systeme ausprobiert und auch genutzt. Neben den verfügbaren Optiken und den Modellen in diesem Segment, wobei da ja noch, wie gesagt, die Alpha 7000 kommen soll, das heißt, man weiß, da wird irgendwann noch ein höheres Modell kommen. Man kann mit der Serie wachsen, was ich bei Canon eben nicht gesehen habe. Zumindest nicht so. Und es wird weiter Optiken geben. Hat man halt das Gefühl, Sony kümmert sich um dieses APS-C-Segment. Das liegt wohl auch daran, dass man plant, dass dieses E-Bajonett und A-Bajonett von Canon zusammenwächst. Und wenn das geschieht, hat man natürlich viel mehr Möglichkeiten. Entschuldigung, bei Sony zusammenwächst. Bin schon ganz verwirrt hier. Da hat man natürlich mehr Möglichkeiten und darauf spekuliere ich auch ein bisschen. Zudem habe ich mir Bilder angeguckt. Die Bildqualität von dem Ganzen ist für mich durchaus hinreichend, ist okay. Und im RAW-Modus kann man auch relativ gut mitarbeiten. Die Film-Modi sind klasse. Da kann man relativ viel mitmachen. Das haben andere auch nicht so. Ich habe nicht diesen fiesen 4K-Crop, wie ich ihn bei Canon hatte. Und an sich bin ich mit der Entscheidung relativ zufrieden. Jetzt wird die Praxis zeigen, wie gut das Ganze funktioniert. Das wird ein bisschen hakeln, wie immer am Anfang, wenn man sich umstellt. Aber ich denke, ich habe die Kamera so parametrisiert, dass sie jetzt erstmal gut funktionieren sollte. So viel dazu zu meiner Entscheidung für die Sony Alpha 6400. Manche werden sich fragen, warum hast du keine Fuji gekauft? Hättest du für das Geld auch ein bisschen drauf eine X-T3 bekommen können etc.? Ja, war mir klar. Ist auch hochinteressant. Ich finde Fuji auch sehr gut. Allerdings habe ich hier noch eine Kooperation mit einem guten Freund. Wir filmen zusammen, der hat auch eine Sony Alpha. Insofern wäre das von den Bildprofilen her, können wir die identisch einstellen, wenn wir filmen und können die Szenen mischen ohne Probleme. Das war natürlich ohne Anpassungen jetzt zu machen vom Color Grading und so weiter. Das war natürlich auch noch ein Aspekt. Insofern bin ich mit der Entscheidung jetzt ganz zufrieden. Sollte sich da etwas Negatives herausstellen, würde ich euch das natürlich hier sagen. Prinzipiell bin ich kein Markenfetischist. Ihr habt das gesehen. Ich habe sowohl Panasonic-Kameras, ich habe Olympus-Kameras, ich habe eine Bridge-Kamera, ich habe eine Leica X1 und jetzt habe ich halt eine, statt einer Canon, habe ich jetzt eine Sony. Also ich wechsle gerne, nämlich nach dem, was mir am besten jetzt passt für das, was ich vorhab. Letztendlich kommt es mir darauf an, dass ich das Endergebnis relativ gut erreichen kann und relativ ohne Aufwand. Und da ist die Sony halt derzeit für mich aus meiner Sicht ein bisschen unschlagbar. Ich habe mich natürlich im Vorfeld mit der Kamera beschäftigt, habe im Markt mal mit rumgespielt, habe sie parametrisiert, habe den Autofokus getestet. Das ist natürlich alles super klasse. Und das werde ich heute beim Fotografieren mal versuchen umzusetzen. Kommen wir auch schon zum Ende von dieser Folge. Der Herbst beginnt. Die nächsten 4 Wochen werden mit am spannendsten. Ihr müsst immer bedenken, der Herbst, das kippt relativ schnell. Das heißt, es kippt so ein bisschen tageweise, wenn die Blätter sich verfärben und so weiter. Also seid auf der Hut, geht raus, fotografiert. Ich wünsche euch eine spannende Zeit. Ich wünsche, dass euch alles gelingt, was ihr euch vorgenommen habt. Und ich würde sagen, wir hören uns, wenn euch das heute ein bisschen gefallen hat, nächste Woche. Und ich würde sagen, bis denne.